Der OMR Education Podcast.
Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Florian Lütterst ist wieder zu Gast und das hat einen guten Grund. Beim letzten Mal haben wir gesagt, das Schreckgespenst iOS 14 steht vor der Tür. Jetzt ist der Geist da und spukt durch eure Backends. Wir erklären euch heute, ja, welchen Schaden er da anrichtet oder vielleicht auch nicht. Worum es heute im Detail geht, das verrate ich euch gleich. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich dir den aktuellen Supporter vorstellen. Das sind wieder Messenger People. Ich habe heute richtig schlechte Laune. Warum? Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau bestellt. So langsam wird es dringend und das ist noch nicht da. Ja, der Händler hat leider nur einen Telefonsupport. Da geht keiner ran. Das heißt, ich weiß gar nicht, was da gerade los ist und so langsam werde ich nervös. Wäre der mal Kunde bei Messenger People, wie 2000 andere Unternehmen, die das schon machen, dann hätte der nämlich einen 1A WhatsApp Support und ja, ich könnte das einfach so nebenher laufen lassen und dann mal gucken, wann ich denn meine Antwort über WhatsApp bekomme. Wie das funktioniert, vor allem geht es auch DSGVO-konform, zeigt dem Messenger People in einem Playbook, was die euch zusammengestellt haben. Und zwar sind da aus diesen 2000 Kunden 17 Best Cases dabei. Die arbeiten zum Beispiel auch für TUI, Hess Natur oder für Wish. Was die aber rausgesucht haben, ist zum Beispiel auch der Case von Miss Pompadour. Das ist ein Farbhändler und für den funktioniert WhatsApp richtig gut. 9 von 10 Leuten, die dadurch so einen Chat laufen, kaufen am Ende tatsächlich was. Oder BMW hat durch den Einsatz von WhatsApp 60% weniger Anrufe im Service produziert. Krass, was die dadurch allein wohl an Ressourcen sparen. Diese und viel mehr Best Practice Cases von Messenger People findet ihr im passenden Playbook, was die für euch geschrieben haben. Findet ihr unter messengerpeople.de/education-playbook. Kostet auch nichts, ladet das Ding einfach mal runter, lernt, wie erfolgreiches Messenger-Marketing funktioniert von den Profis von Messenger People. Worum geht es heute? iPhone-Nutzer, die das Betriebssystem iOS 14 oder höher installieren, werden von Apple oder durch einen Plattformbetreiber, durch einen sogenannten Pre-Propt gefragt, dürfen wir dich weiterhin persönlich tracken, also personenbezogene Daten von dir sammeln? Sagt der Nutzer nein, funkt der Pixel nicht mehr nach Hause und du kriegst keine Daten mehr über diesen iPhone-Nutzer. So die einfache Geschichte. Das hat natürlich Konsequenzen für dein Social Media Advertising, denn das ist die schlechte Nachricht. Das betrifft nicht nur Facebook und Instagram, sondern jegliches soziales Netzwerk. Das betrifft Snapchat, das betrifft Twitter, das betrifft LinkedIn, das betrifft TikTok. Also überall, wo du Ads schalten kannst, wird dieses Pop-up aufploppen und der Nutzer muss halt eine Einwilligung geben, ob er seine Daten abgeben möchte. Das heißt also, wenn deine Kunden im Schwerpunkt ein iPhone haben, ist das für dich sehr, sehr relevant, worüber wir heute sprechen. Aber die gute Nachricht ist, das Intent wurde nicht abgeschaltet und du kannst weiterhin Menschen Dinge sehr gut übers Intent verkaufen. Wie das weiterhin sehr gut funktioniert und worauf du dabei achten solltest, das verrät dir jetzt Florian Lütterst. Viel Spaß! Moin Flo, schön dich zu dieser sehr, sehr frühen Stunde wiederzusehen.
Einen wunderschönen guten Tag, Rolf. Hi.
Ich weiß gar nicht, ob es legal ist, um solche Uhrzeiten Podcasts aufzunehmen. Müssen wir dich vorstellen. Also wer dich nicht kennt, ich glaube, da ist irgendwas falsch gelaufen. Florian Lütterst, Kurzweil Taste 1, wenn es um Facebook und Instagram-Marketing geht. Aber du machst noch viele andere spannende Sachen. Pitch dich nochmal kurz selber, dann wissen alle, die hier zuhören, warum wir heute nochmal miteinander reden.
Genau, ich mache alles, was auf der kunterbunten Welt des Social Media Performance Advertisings passiert oder in dieser Welt passiert. Primär natürlich auf Facebook und Instagram. Und das schon jetzt seit einigen Jahren und deswegen war jetzt all die Änderungen, über die wir heute auch wieder sprechen werden oder all die Änderungen, die gerade in diesem Ökosystem eintreten, spannend zu beobachten. Da gab es ja in der Vergangenheit schon viele Änderungen, aber jetzt eben diese große Änderung ist ganz spannend zu diskutieren. Deswegen, let's go.
Dann starten wir mal rein. Wir machen ja heute ein Update zum Update zum Update, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig ineinander bekomme. Ja. Wir reden über das iOS 14 Update. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal eine Episode dazu aufgenommen und das ist der Nachtrag, weil da haben wir ja ein fast schon apokalyptisches Bild gezeichnet, was denn da so alles passieren wird. Und wir wollten heute einfach nochmal drüber sprechen und mal schauen, was davon übrig geblieben ist, was wir da besprochen haben. Deshalb ist Maya, die erste Frage, die man dich eigentlich fragen möchte, ist, wie geht es dir?
Ja, ich wollte gerade sagen, also so ganz apokalyptisch habe ich es gar nicht in Erinnerung. Ich glaube, wenn ich mich selbst reflektiere, wie ich mit dieser ganzen Änderung, mit den Tracking-Einschränkungen auf iOS umgegangen bin, dann war das am Anfang ehrlicherweise ja etwas apokalyptisch, so Ende Dezember, Anfang Januar, aber dann im Laufe der Zeit bin ich so ein bisschen in meinem Yoga-Modus angekommen. Und habe mir vor Augen geführt, dass das Einzige, was ich kontrollieren kann, meine Gedanken sind. Nein, Spaß. Jetzt, nachdem die iOS-Änderungen mehr oder weniger da sind oder ehrlicherweise muss man anders sagen, langsam ausgerollt werden, kann man sagen, dass es nicht das Ende aller Tage war oder ist bisher und die Welt des Facebook- und Instagram-Advertisings sich mehr oder weniger weiterdreht wie davor. Ein paar Änderungen gibt es natürlich und vermutlich wird es in Zukunft noch Einschränkungen geben, mehr Einschränkungen geben, als wir es heute sehen. Liegt einfach daran, weil noch nicht so viele Nutzer dieses Update gemacht haben oder noch nicht machen konnten. Aber es geht mir ganz gut.
Also können wir zusammenfassen, das Internet wurde nicht abgeschaltet und man kann weiterhin Dinge über soziale Netzwerke verkaufen.
Das ist richtig, ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch bei allen Tracking-Änderungen und bei allen Einschränkungen, das war so ein bisschen auch das Fazit in der letzten Folge, ganz wichtig. Ich glaube, es ändert sich halt viel in der Messbarkeit und in der Attribution und vielleicht auch im Targeting, aber auf der Demand-Seite, also auf der Nutzerseite, ändert sich ja nichts. Da gibt es ja immer noch ganz viele Menschen, die jeden Tag tolle Produkte entdecken wollen und die dann auch kaufen. Wir müssen halt nur die andere Seite anpassen, sagen wir es mal so, oder uns anpassen als Werbetreibende. Aber auf der anderen Seite ändert sich erstmal nichts. Und das ist auch so ein beruhigender Gedanke vielleicht.
Du hast eben gesagt, das Update setzt sich relativ langsam, in Anführungszeichen, da draußen durch. Was heißt denn langsam?
Genau, also langsam heißt, dass wir jetzt auch eine Sache, die wir so quasi an dich, lieber Zuhörer mal oder liebe Zuhörerin mal spielen können. Falls du mal auf deinem iOS-Device nachgesehen hast, wäre es mal interessant, zu erkennen oder zu beobachten, wie in wie vielen Apps du schon dieses Opt-in gesehen hast. Und ich selbst habe tatsächlich dieses Tracking-Opt-in schon gesehen, auch bei Facebook, auch bei Instagram, also im Prinzip in ziemlich vielen Apps mittlerweile schon. Es war aber ein relativ schleichender Prozess. Das heißt, ich habe das jetzt nicht direkt nach dem Update gesehen. Ehrlicherweise hatte ich so ein bisschen erwartet auch, dass direkt nach dem Update dann in so gut wie allen Apps halt Schritt für Schritt dieses Opt-in kommt. Aber das hat doch einige Tage gedauert und manche Plattformen haben das irgendwie früher gezeigt, andere irgendwie später gezeigt oder haben halt das Pop-In später getriggert. Ja, und deswegen dauert es jetzt halt einfach noch, bis diese Tracking-Abfrage bei der breiten Masse, sagen wir es mal so, ankommt. Aber weil es, wenn du dieses Update auf iOS gemacht hast, sowieso nochmal eine Weile dauert. Bei Twitter zum Beispiel hat es bei mir ja nochmal sehr, sehr lange gedauert, bis ich das gesehen habe. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, dass die Rollout-Quote oder die Adoption-Rate von eben iOS 14.5 oder höher, mittlerweile zum Zeitpunkt dieses Podcasts gibt es auch schon 14.6, aber diese Adoption-Quote von oder Ratio von diesem iOS-Update war relativ niedrig. Also ich glaube, wir haben da ja so ein paar Zahlen auch vorliegen, die lag gerade mal bei 17%, was wohl für so ein iOS-Update nach etwa 4 Wochen oder 3 Wochen eine relativ niedrige Quote ist. Das heißt, relativ wenige Nutzerinnen und Nutzer haben halt das Upgrade gemacht auf die iOS-Version, auf der dann das Opt-in erscheint. Das ist ein Grund. Der andere Grund, das Opt-in erscheint nicht sofort. Deswegen ist das jetzt halt ein sehr schleichender Prozess. Das heißt, ich fürchte, das wird nicht die letzte Update-Folge gewesen sein zu diesem Thema. Das wird uns noch eine Weile begleiten. Aber es war jetzt kein so ein harter Schnitt, sagen wir es mal so.
Woran liegt das, dass das nur 14% installiert haben an den Endgeräten oder hat das andere Gründe?
Das ist sehr schwer zu sagen, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Update an sich nicht so stark einfach auch gepusht wurde durch die ganzen Notifications, die du auf dem Device bekommst. Mhm. Oder weil es einfach nur so ein kleineres Update am Ende des Lebenszyklus von iOS 14 ist, kann sein, dass die Adoption Rate nicht so hoch ist. Es wird sich zeigen, es steht ja auch schon iOS 15 mehr oder weniger vor der Tür. Das kommt ja dann vermutlich irgendwann im Spätjahr. Also wie immer, alles ändert sich ständig. Und deswegen, ja, glaube ich, das wird nicht die letzte Update-Folge zu dem Thema gewesen sein. Aber bisher ist eben die Adoption Rate relativ niedrig und was man sich dazu auch anschauen kann, und ich glaube, dann wird für einen selbst auch das Bild nochmal viel, viel klarer, ist in Google Analytics sich einfach mal die Betriebssysteme anzuschauen, also da reinzugehen in die Analyse Betriebssysteme und dann iOS und dann siehst du ziemlich genau eben, oder du siehst genau, welches iOS-System dann quasi auch die Nutzer haben, die konvertieren. Und dann kann man natürlich so etwa ja eine Prognose anstellen, wie stark die eigenen Daten vielleicht beeinflusst sind. Wobei, ehrlicherweise, auch da muss man natürlich dann wiederum sagen, die große Frage lautet ja immer noch, wie hoch ist die Opt-in-Rate auf iOS? Und da gab es jetzt ja in den letzten Wochen verschiedenste Zahlen, die irgendwie durchs Dorf, sage ich jetzt mal, getrieben worden sind. Von die Opt-in-Rate liegt bei wenigen Prozent hin zu die Opt-in-Rate liegt vielleicht doch bei 30-40%. Da war irgendwie so gut wie alles mit dabei. Das ist ja noch ein weiterer Faktor, der dann auch wichtig ist. Ich vermute, also es gab da ja so einige Artikel dazu, dass die Opt-in-Rate irgendwo nur im einstelligen Bereich sein soll. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, die Opt-in-Rate ist wahrscheinlich so, also ich würde tippen, irgendwo um die 40%, vielleicht 30%, irgendwo da. Das heißt, wir verlieren ja auch nicht alle, die dann das Update gemacht haben.
Das ist spannend, dass du glaubst, dass die so hoch ist. Wir haben letzte Woche ja schon darüber gesprochen, da ging es auch um First-Party-Data und da haben wir das ja mal so ein bisschen auf der strategischen Ebene angeguckt. Da sagte Markus ja auch, also er denkt ja, wir haben so um und bei 5% wird die liegen.
Von Leuten. Das glaube ich nicht. Ich glaube ganz ehrlich, einfach nur aus Faulheit. Aus Faulheit werden die Nutzer tatsächlich einfach auf Allow klicken. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass die Opt-in-Rate deutlich höher liegt als 5%. Das war ja auch bei der Standortabfrage oder ist bei der Standortabfrage auf iOS nicht so, dass die Opt-in-Rate nur bei 5% liegt, sondern auch deutlich drüber. Wir verlieren immer noch einen großen Teil der Daten, das ist klar, aber wir verlieren trotzdem nicht 95%. Da würde ich, bin ich anderer Meinung.
Eine Frage zu, du hast ja eben gesagt, wenn ich, ich check mal, welche Kunden welches Betriebssystem benutzen, das geht dann ja alles in einen Datensatz oder trennst du das jetzt in der Praxis, dass du zwei Kampagnen fährst, eine für alle und eine eben halt nur für Leute, die dieses Betriebssystem benutzen?
Also das war ein Gedanke, den wir eben gesponnen haben, bevor das Update jetzt ausgerollt war und bevor eben Werbeanzeigenmanager, also bevor bei Facebook jetzt in der Plattform die Änderungen wirklich aktiv waren. Wir haben es nicht gemacht und wir haben es auch nicht vor, das jetzt aktuell zu tun. Das heißt, wir haben immer noch alles so, wir haben die Accountstruktur, die Kampagnenstruktur immer noch genauso wie davor. Das heißt, alle Devices, alle Plattformen, inklusive iOS und haben da keine Trennung drauf.
Dann lass uns mal vorne anfangen. Du hast mir eben schon im Vorgespräch kurz erzählt, dass du ja schon ein paar von diesen Opt-in-Fenstern gesehen hast und dass die sehr unterschiedlich gestaltet sind. Kannst du da mal ein paar Sachen zu erzählen?
Das ist wirklich ganz interessant. Es gibt auch eine Webseite, da werden die ganzen Opt-ins gesammelt. Die können wir gerne noch in die Shownotes einfügen, den Link. Das ist nämlich ganz lustig, sich das anzuschauen. Und ja, die sind wirklich komplett unterschiedlich geschaltet. Es gibt ja die Möglichkeit, oder Apple bietet ja die Möglichkeit, dass man als App-Anbieter vor dem Opt-in von iOS noch so einen eigenen Opt-in schalten kann, sogenanntes Pre-Prompt. Das macht auch Facebook und Instagram. Das heißt, wenn ihr das Update gemacht habt und dann eben der Rollout bei euch stattfindet, dann seht ihr so einen Hinweis in Facebook und Instagram, in dem dann drinsteht zum Beispiel, ja, wir verarbeiten deine Daten, die du irgendwie auch auf einer Webseite quasi hinterlässt, um dann personalisierte Werbeanzeigen auszusteuern. Damit hilfst du dann auch kleineren Unternehmen und das ist wahrscheinlich das mit stärkste Argument seitens Facebook, damit hilfst du, dass Facebook und Instagram kostenfrei bleibt, lieber Nutzer. Das erinnert mich ein bisschen wie so ein Kettenbrief bei WhatsApp mit, schicke diesen Kettenbrief weiter, damit WhatsApp kostenfrei bleibt. Aber ist vermutlich ein ganz gutes Argument. Und auf anderen Plattformen sieht es auch komplett anders aus wiederum. Auf TikTok zum Beispiel habe ich noch nie so ein Pre-Prompt gesehen. Da kommt direkt das Opt-in von Apple. Das heißt, also nach diesem Opt-in, nach diesem vorgeschalteten Opt-in, jetzt auch in Facebook oder Instagram, klickst du innerhalb des Facebook-Opt-ins auf Einverständnis und dann kommt nochmal das Apple-Opt-in und da musst du dann nochmal auf Einverständnis klicken. Ich vermute aber, dass halt so ein Pre-Prompt, und deswegen wird es Facebook und Instagram auch nutzen, die Opt-in-Wahrscheinlichkeit dann halt nochmal deutlich erhöht. Und ich gehe davon aus, dass die da einige smarte Tests mit sehr vielen Daten gefahren haben, um auch rauszufinden, welches Messaging am besten funktioniert. Aber wie gesagt, das ist komplett unterschiedlich, je nach App. Bei Twitter hat es komplett anders ausgeschaut. Bei Snapchat ist es ziemlich, wie so viele Dinge, optisch echt ganz hübsch gemacht. Und da steht dann drin, du hast in den letzten Wochen so und so viele Werbeanzeigen gesehen. Du wirst auch in Zukunft, unabhängig davon, welche Einstellung du triffst, noch Werbeanzeigen bei uns sehen. Wenn du aber möchtest, dass die halt auf dich zugeschnitten sind, dann solltest du irgendwie zustimmen. Und das ist durch so einen ganz coolen Userflow irgendwie gemacht. Also das ist wirklich fast schon Gamification, wie Snapchat das aufgebaut hat. Und ich würde sagen, aus dem Aspekt somit der beste Pre-Prompt, den ich bisher gesehen habe. Also viele Grüße Richtung Snapchat. aber wie gesagt, es variiert komplett. Und was am Ende dann funktioniert, das ist ja immer noch die ganz große Frage. Also funktioniert im Sinne von, was bringt die höchste Opt-in-Quote? Das wird die Zukunft zeigen.
Das ist aber echt spannend, weil ich glaube, wenn man sich mal so einen, also den Nutzer oder die Nutzerin dann mal vorstellt, in welcher Situation die ist, wenn sie dieses Fenster angezeigt bekommt. Also jetzt wie zum Beispiel bei TikTok, dann drücke ich immer auf das App-Icon und dann kommt immer so dieses Standard-Ja-Nein, ohne dass ich mich damit großartig beschäftigen muss. Ich glaube, die Chance, dass die einfach auf Ja drücken, die ist viel höher, einfach weil dann bist du ja eh in so einer schon Binge-Watching-Situation, dass du einfach eben halt irgendwie einfach nur schnell geilen Content haben willst und den halt irgendwie durchballerst, da willst du ja abschalten, auch so mental so ein bisschen.
Genau. Hm? Dazu gibt es auch ganz viele Diskussionen, wenn man das so ein bisschen verfolgt, primär aus der Welt des Gamings, also App-Games und so, wann es sinnvoll ist, dieses Opt-in auszusteuern in der App und wann halt nicht. Und natürlich kann man vermutlich auch dadurch dann die Opt-in-Rate beeinflussen, weil wenn es an der Stelle kommt, an der ich dann einfach sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt einfach, dass es weitergeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch höher. Das heißt, ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man einfach da testen kann und die das sicherlich auch beeinflussen. Die große Frage lautet auch noch, kann man als App das in Zukunft ein zweites Mal aussteuern, dieses Opt-in? Das funktioniert ja auf iOS mit den Standortdaten. Das heißt, da wirst du ja relativ regelmäßig gefragt, ob du nicht doch deinen Standort teilen möchtest, bitte. Ob das auch bei diesem Thema, bei diesem App-Tracking funktioniert, das wird auch die Zukunft zeigen. Aber wenn ihr wollt, wir packen es auch in die Shownotes rein, schätze ich mal, Rolf, auf attprompts.com, also App-Tracking Transparency, attprompts.com, kann man sich mal so eine, also das ist wie so eine Art Bildergalerie, auf der man dann die ganzen Opt-ins sich einfach mal anschauen kann. Das ist ganz interessant.
Packen wir in die Shownotes, dann klicken wir da mal durch und suchen mal die schönsten raus. Bin ich auch gespannt drauf, was man da so alles sehen kann. Dann lass uns doch mal die, die Seite des Displays oder des Screens einfach mal wechseln und dann springen wir mal in dein Backend. Was hat sich bei dir verändert, oder als Marketer?
Ja, also im Backend haben sich im Prinzip die Dinge verändert, die auch angekündigt waren. Und ich muss sagen, ich hätte ein größeres Chaos erwartet, um ganz ehrlich zu sein, bei so einem doch eher größeren Rollout. Was man jetzt sehen kann, vielleicht das noch zum Start, was man sehen kann jetzt im Backend, darüber haben wir in der letzten Folge auch gesprochen, damit man eben auf einem Device mit Opt-out noch immer Daten sehen kann, muss man ja die sogenannte aggregierte Messung von Events einstellen im Werbeanzeigenmanager bei Facebook oder um genau zu sein im Events Manager. Das heißt, bei einem Opt-in kann man dann immer noch sehr aggregiert, aber man kann ja immer noch Daten sehen. Und da kann man jetzt mittlerweile schon sehen, dass Daten durch diese aggregierte Messung verarbeitet werden. Zumindest in den allermeisten Accounts sehen wir das schon. Also dieses Aggregated Event Measurement aktiv ist. Und vielleicht ist das in Zukunft ein Indikator dafür, um zu erkennen, wie viele Daten werden bei mir in meinem individuellen Fall und meiner individuellen Zielgruppe auf Opt-out-Devices, sage ich jetzt mal, verarbeitet. Und das kann dann natürlich ein wichtiger Faktor sein, den man in die Bewertung seiner Daten einfach mit reinziehen kann. Wenn man dann sieht, okay, ich habe insgesamt vielleicht, keine Ahnung, 1.000 Käufe und davon sind vielleicht 100 über Aggregated Event Measurement eingelaufen, dann hatte ich entsprechend halt ungefähr 10% Opt-out-Quote. Ja, und das kann natürlich extrem helfen. Das heißt, da mal einen Blick reinzuwerfen jetzt ist ganz spannend. Ansonsten hat sich halt, wie gesagt, das verändert, was wir auch vorher schon wussten. Die ganzen Aufschlüsselungen im Werbeanzeigenmanager sind verloren gegangen. Bedeutet, wir können jetzt nicht mehr die Ergebnisse, die getrackten Ergebnisse, die auf einer Webseite stattfinden, beispielsweise die Käufe, aufschlüsseln nach Land oder nach Alter oder nach Geschlecht und so weiter. Das war alles angekündigt. Das wiederum hat ein paar Reportings gecrashed, sagen wir es mal so, weil auf dieser Logik halt einige Reportings aufgebaut waren. Und da musste man also ein bisschen überlegen, wie man das jetzt halt neu nachjustiert und Reportings neu baut. Aber sonst, wie gesagt, fast alles mehr oder weniger abgelaufen, wie erwartet. Ja, und auch das Attributionsfenster, wie erwartet, jetzt im Werbeanzeigenmanager bei 7 Tage Klick. Das heißt, man kann die Ergebnisse jetzt standardmäßig zumindest auf Basis von 7 Tage Post-Klick sehen in den Kampagnen. Verliert dadurch Vergleich zur Vergangenheit, zu früher natürlich mehr oder weniger Sichtbarkeit auf die Daten, je nachdem, wie man davor seine Daten attribuiert hat. Aber auch das war angekündigt und ich glaube, da gibt es jetzt auch keine große Überraschung. Ein Punkt, der vielleicht den einen oder anderen überrascht hat, was aktuell nicht mehr funktioniert, ist, dass du im Werbeanzeigenmanager dir keine Summe mehr anzeigen lassen kannst, wenn du unterschiedliche Attributionsfenster nutzt. Da gibt es auch aktuell wirklich keine Lösung dafür. Ist natürlich ein bisschen mühselig, weil dann musst du Kampagnen, die für One-Day-Click optimiert sind, aufaddieren zu den Kampagnen, die für Seven-Day-Click optimiert sind. Und das händisch. Ist ein bisschen doof. Zumindest die Ergebnisse aufaddieren, das ist ein bisschen doof. Oder du nutzt irgendwie ein Tool, was die Daten aus der API rauszieht, weil da funktioniert es noch. Deswegen, ich gehe davon aus, dass das auch bald für den Werbeanzeigenmanager kommt. Und was man so weiß und was die Tauben oder Spatzen vom Dach zwitschern, ist, dass es da auch noch bessere Lösungen schon geben wird, auch was Attribution anbelangt in Zukunft seitens Facebook. Und dass dieses Aggregated Event Measurement auch noch weiter ausgebaut wird. Also, da kommen noch weitere Lösungen auf uns zu, da bin ich mir sehr sicher.
Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Wir haben einen neuen Partner am Start, Language Tool. Was ist das? Ein intelligenter Schreibassistent für alle gängigen Browser- und Textverarbeitungsprogramme und das Ganze funktioniert auch für den Mac. Warum ist das wichtig? Wir alle haben schon mal eine Mail geschrieben oder einen Social-Media-Post rausgehauen und da war da ein Rechtschreibfehler drin. Sowas kannst du vermeiden, wenn du das Language Tool benutzt. Funktioniert ganz einfach, ich habe es ausprobiert, klappt richtig gut. Du gehst einfach auf die Seite languagetool.com, kopierst deinen Text in ein Feld, drückst auf einen Knopf und dann werden nicht nur Rechtschreib- und Grammatikfehler gefunden, Zeichensetzung ist alles mit drin, sondern dir werden auch Vorschläge gemacht für einen verbesserten Ausdruck. Das Ganze funktioniert nicht nur auf Deutsch, sondern über 20 Sprachen und über 1 Million Berufstätige nutzen das Language Tool schon, um alles, was sie so schreiben und veröffentlichen, besser zu machen. Das Ganze gibt es als kostenlose Browser-Erweiterung. Dann kannst du das in Echtzeit machen. Also wenn du dann irgendwie auf LinkedIn, Xing, Twitter oder wo auch immer unterwegs bist. Oder du nutzt den Language Tool eigenen Texteditor. Dann kannst du dein Microsoft Word, Google Doc und Open Office checken, ohne dabei die Formatierung zu zerschießen. Klappt richtig gut. Wie gesagt, ich habe es ausprobiert. Geht mal auf languagetool.com, OMA Education noch hinten dran. Dann bekommt ihr 20% auf die Premium Features. languagetool.com/OMR Education. Nur um das nochmal klarzustellen, das betrifft ja nur die iOS-Nutzer mit dem neuesten Update, die ein älteres iOS drauf haben, die kannst du ja immer noch ganz normal sehen und dann bleiben dir ja auch noch diese ganzen Android-Nutzer, die da durch die Gegend laufen, die siehst du ja weiterhin ganz normal.
Exakt, genau. Oder ein iOS-Nutzer geht an seinem Desktop-PC auf meine Webseite und wird dann ganz normal über den Browser wieder getrackt. Also das geht auch wieder. Es geht nur um quasi den Nutzer, der über die App irgendwie bei mir landet. Das heißt im Prinzip, dieser ganze Trubel jetzt stand heute für ein kleines Fragment wahrscheinlich von der Gesamtzielgruppe.
Deshalb fragt euch nochmal nach, also weil das ist ja irgendwie, also das hast du ja beim letzten Mal gesagt, dass es ja eine sehr spannende und vor allem auch relevante Zielgruppe ist, da es eben, ich glaube, du hast gesagt mal, dass man mit den Nutzern häufig über 50% des Umsatzes in seinem Webshop macht, dass das durchaus sein kann. Aber das ist ja, wenn man auf Masse geht, ja wirklich ein sehr kleiner Prozentsatz ist, über den wir gerade reden.
Genau, also Stand heute eben, ja. Es ist natürlich sehr stark davon auszugehen, dass diese Opt-in, also diese Adoption Rate erstmal auf die neueste iOS-Version im Laufe der nächsten Wochen und Monate nochmal deutlich ansteigen wird. Und dann werden wir vermutlich erst sehen, welchen wirklichen Impact das ganze Thema hat. Deswegen vermutlich werden wir uns nochmal hören also zu diesem Thema in diesem Podcast. Ja, aber Stand heute ist es wirklich nur ein kleiner Anteil, ja.
Aber schadet ja auch wirklich nicht, darauf vorbereitet zu sein, weil das ist ja, wie du schon sagst, ja wirklich davon auszugehen, dass das noch größere Kreise ziehen wird und es ist ja auch nicht auszuschließen, dass vielleicht einmal bei Android, also / bei Google, einmal sowas auch mal kommt. Das wird dann ja ähnlich funktionieren wie...
Exakt, genau. Also da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, das war dann der Anfang und die Cookie-less Future kommt immer näher, das war sozusagen.
Wie sieht's denn auf der Performance-Seite aus? Ist da alles wie gehabt?
Das war ja auch so ein bisschen... Ja, die größten Bedenken, die man haben konnte, ist der Kanal jetzt nach den ganzen Änderungen noch genauso performant, wie er davor war. Und im Prinzip kann man sagen, ist er. Also hat sich eigentlich nichts geändert. Ich glaube, was man so ein bisschen halt bei der Performance-Bewertung jetzt dieses Jahr nach wie vor beachten sollte, bitte nicht letztes Jahr die ersten oder das Q2 mit diesem Jahr Q2 vergleichen. Da war einfach eine Sondersituation aufgrund von Corona und Co. Das gilt nach wie vor. Das heißt, auch mal einen Blick auf den CPM werfen macht durchaus Sinn, weil wenn du halt irgendwie jetzt dieses Jahr das Doppelte bezahlst für die Reichweite, dann ist natürlich auch deine Performance entsprechend vermutlich ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Aber sonst hat sich tatsächlich nichts geändert. Also du bekommst immer noch dieselben Ergebnisse raus aus dem Kanal, aus der Performance-Zitrone rausgequetscht, wenn man so will. hat sich nichts geändert. Ja.
Wie sieht das aus mit den Reportings? Ist da irgendwas kaputt gegangen? Du hast eben schon so ein paar Sachen angeschnitten, aber kannst du weiterhin so solide und mit den Daten arbeiten oder mit den Berichten, die du ausgespielt bekommst?
Ja, ich glaube, was Reportings anbelangt, ist einfach so jetzt wichtig, dass man sich nicht verwehrt vor der Entwicklung, die einfach ganz allgemein am Markt passiert. Und ich glaube, das hat auch nichts alleine nur mit Facebook zu tun, sondern das kann man auch in der Welt von Google sicherlich sehen und in Google Analytics sehen in Zukunft, dass wir einfach nicht mehr davon ausgehen können, wirklich zu 100% alles im Detail nachvollziehen und messen zu können. Ich glaube, diese Welt wird es so nicht mehr geben, sondern dass wir halt nur noch Teile davon sehen und Trends sehen und auf Basis dieser Trends in Anführungszeichen dann einfach auch Entscheidungen treffen müssen. Heißt also, viele Dinge werden halt genau wie der Name Aggregated Event Measurement sagt, halt einfach aggregiert dargestellt nur noch. Und deswegen kann es für viele, die halt noch sehr in so einer granularen Denke, sag ich mal, unterwegs sind, halt ein Problem sein, dass du zum Beispiel nicht mehr siehst, welche Altersgruppe am besten funktioniert. Und ja, ich verstehe auch, für mich ist es auch ein neuer Prozess und es ist auch in vielen Fällen natürlich ein Nachteil, nicht mehr zu wissen, keine Ahnung, welche Altersgruppe am besten funktioniert. Aber wir müssen uns da irgendwie halt Schritt für Schritt irgendwie anpassen und mitgehen und ja, dann halt über neue Wege nachdenken. Ich glaube, das ist ja das Beste, was man tun kann. Und vor allem über neue Wege nachdenken, wie man dann vor allem halt Testings durchführen kann. Jetzt, das ist, glaube ich, so mit der größte Punkt jetzt, zu überlegen, wie kann ich neue Testings durchführen und wie kann ich aus diesen Testings dann wiederum Erkenntnisse ziehen, um dann zum Beispiel meine Werbemittelgestaltung zu optimieren. Da ist man jetzt in gewisser Weise gehandicapt, weil man halt nicht mehr so viel Sichtbarkeit bekommt auf die Daten. Aber ich glaube, auch dafür kann man Lösungen finden und kann man sich anpassen.
So, da schon ein Tipp vielleicht, wie man seine Testings optimieren kann oder in welche Richtung man da mal denken sollte?
Also ich glaube, erstmal ist die ganz große Frage, wenn man aus einer granularen Denke kommt, sich die ganz ehrliche Frage zu stellen, habe ich mit den Daten, die ich daraus gewonnen habe, wirklich auch irgendwelche sinnvollen Entscheidungen getroffen? Also hat diese extreme Granularität mir überhaupt irgendwas gebracht, wenn man ganz ehrlich mal zu sich ist? Also beispielsweise, wenn ich jetzt in der Vergangenheit gesehen habe, dass eine Altersgruppe 25 bis 34 am besten funktioniert, Frauen meinetwegen, habe ich damit irgendwas überhaupt angefangen oder war es einfach nur nice to know? Ich glaube, da muss man überhaupt mal starten und überlegen, okay, habe ich wirklich sinnvoll damit gearbeitet? Im Sinne von, habe ich meine Werbeanzeigenstrategie irgendwie optimiert? Habe ich meine Landingpages vielleicht optimiert und so weiter?
Zerstöre nicht meine Welt, das machen doch alle. So.
Ja, ja, klar, das machen alle. Logisch machen das alle. Ich glaube, da muss man einfach mal anfangen. Ansonsten, wenn man sagt, ja klar, habe ich gemacht, habe ich schon immer gemacht, dann kann man zum Beispiel sagen, gut, dann baue ich halt meine Kampagnen oder meine Anzeigengruppen im Testing so auf, dass ich nur dieses eine Segment im Targeting drin habe und damit dann halt auch keine Aufschlüsselung mehr vornehmen muss. Das ist ein bisschen kontraproduktiv zu dem, wie die Plattform an sich funktioniert und in Zukunft noch stärker funktionieren wird jetzt aufgrund der Änderungen im Sinne von mehr Blackbox, und weniger Insights, die ich rausziehen kann. Aber für ein Testing kann es schon vielleicht sinnvoll sein, Stand heute zu sagen, ich mache jetzt mal ein Testing nur in einem spezifischen Segment, um zum Beispiel meine Werbemittelstrategie zu optimieren. Also bedeutet dann eine Anzeigengruppe sehr granular einzubuchen, so wie man es eigentlich nicht mehr machen sollte. Aber für Testing kann es eine Lösung sein.
Lass uns mal noch ein bisschen was von der Verknüpfung von Spend und Revenue sprechen, dass du eben gesagt hast, dass das eben halt jetzt eine zentrale Herausforderung ist, die du jetzt festgestellt hast.
Ja, auch das, muss man sagen, war angekündigt, war nicht so richtig prominent im Vorfeld angekündigt vielleicht. Und ich glaube, das haben auch vielleicht Stand heute noch nicht so ganz viele Werbetreibende so richtig auf dem Schirm. Aber das ist schon eine Herausforderung. Und zwar, was sich ja geändert hat, jetzt seit der Änderung oder seit der Einführung seitens Apple, die Ergebnisse im Werbeanzeigenmanager wurden früher immer quasi auf Basis des Date of Impressions oder Date of Clicks mit einer Werbeanzeige attribuiert. Ich mache ein Beispiel, damit es klarer, weil es schrecklich kompliziert klingt. Also beispielsweise hast du eine Kampagne, die von Montag bis Sonntag aktiv war. Am Dienstag, am Dienstag hat ein Nutzer draufgeklickt und mit früher meine ich alles vor Ende April und hat am Sonntag was bei dir bestellt und dann wurde früher im Werbeanzeigenmanager diese Conversion für den Dienstag ausgewiesen. Das hat ja auch irgendwie Sinn ergeben, weil du hast am Dienstag dein Werbebudget investiert, um diesen Nutzer zu erreichen. am Sonntag hat er irgendwas bei dir bestellt oder konvertiert. Und so konntest du dann das zusammenführen im Sinne von, okay, Dienstag Ausgaben. Und das resultierte zwar am Sonntag in Umsatz, aber trotzdem habe ich es mit meinen Ausgaben am Dienstag verknüpft. Jetzt die neue Welt seit eben diesen Änderungen, seit Ende April, ist so, dass die Ergebnisse im Werbeanzeigenmanager auf Basis des Date of Conversions ausgewiesen werden. Gehen wir wieder in unser Beispiel. Kampagne von Montag bis Sonntag. Dienstag wird auf deine Anzeige draufgeklickt. Dienstag hast du also Ausgaben. Sonntag wird etwas bei dir bestellt oder konvertiert. Dann siehst du im Werbeanzeigenmanager für Sonntag die Ergebnisse. Und damit ist es nicht mehr so einfach möglich, die Ausgaben und die Einnahmen direkt gegenüberzustellen. Und das kann durchaus eine Herausforderung sein, wenn du eben auf 7-Day-Click-Attribution arbeitest, da kann es eine Herausforderung sein, weil du halt immer dieses 7-Tage-Zeitfenster hast und nie ganz genau sagen kannst, hat jetzt der Nutzer vor 3 Tagen da drauf geklickt, vor 4 oder wann auch immer. Ja, und da müssen wir uns alle, glaube ich, so ein bisschen drauf einlassen. Und ich glaube, so der größte Stolperstein auch so in den Kampagnen, wenn man sie optimiert, ist, dass wenn du jetzt eine Anzeige zum Beispiel pausierst, weil sie nicht funktioniert hat und weil die Ergebnisse schlecht sind, kann es sein, dass obwohl sie am nächsten Tag 0 Euro Ausgaben hat, am nächsten Tag dieser Anzeige auch noch Ergebnisse zugewiesen werden. Bedeutet, da stehen dann 0 Euro Ausgaben mit vielleicht 100 Euro Einnahmen gegenüber. Und das wiederum kann zu vielleicht Fehlentscheidungen führen, weil du dann vielleicht denkst im Nachhinein, warum habe ich das denn pausiert, hat doch voll die guten Ergebnisse. Das heißt, da muss man immer drauf aufpassen, dass wenn so eine Nachreifung, sag ich mal, noch stattfindet, dass man dann nicht vielleicht im Nachgang wieder Dinge aktiviert, die eigentlich nicht funktioniert haben.
Aber wie löst du das jetzt? Sitzt du jetzt jeden Tag um 23.59 Uhr vor dem Bildschirm und kopierst dir eben die Ausgaben in der Excel-Tabelle und wartest dann irgendwie 7 Tage und kopierst dann den Umsatz dazu und ziehst da irgendwelche Quervergleiche?
Was glaubst du, wieso ich so Augenringe habe? Natürlich mache ich das.
Nee, ernsthafte Frage. Also, das ist ja ein Problem. Also,
nein, klar. Ist es auch. Ist schon klar. Ist ein Problem. Und es gibt verschiedene Ansätze. Ich habe auch noch keine Magie dafür, aber was man tun kann und was sehr hilfreich ist, ehrlicherweise schon vor den iOS-Einführungen sehr hilfreich war, ist, einen klassischen Vergleich anzustellen im Sinne von, was sind all meine Ausgaben an diesem Tag gewesen, was waren all meine Einnahmen an diesem Tag. Das, so wie du gerade von dir angesprochen hast, kann man theoretisch manuell machen, macht aber keinen Sinn. Das heißt, es macht Sinn, das zu automatisieren über Tools und sich im Prinzip dann einfach mal alles in eine Google-Tabelle reinschreiben zu lassen, automatisiert, um dann halt quasi die Tage gegenüberstellen zu können. Hilft dir aber trotzdem nicht für die Tatsache, dass am Dienstag jemand irgendwie über eine Anzeige auf dich aufmerksam wird, dafür Ausgaben entstehen und dann ein paar Tage später konvertiert. Das heißt, du wirst dafür trotzdem keine saubere Lösung haben. Was man dafür sich anschauen kann, um zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, ist in Google Analytics den Time-Lag-Report. Und im Time-Lag-Report siehst du ja, wie lange es im Durchschnitt dauert, bis jemand halt bei dir konvertiert. Und dann kann man so ein bisschen halt eine Tendenz vielleicht aus den Daten rauslesen. Aber ist eine Herausforderung. Und wir arbeiten auch noch daran, Lösungen zu finden. Wir haben auch schon über verschiedenste, Formeln nachgedacht. Wie können wir die Ausgaben von letzter Woche mit den Einnahmen von dieser Woche irgendwie gegenüberstellen und da einen halbwegs sinnvollen Multiplikator finden? Aber funktioniert doch nicht so einfach, wie ich es anfangs gedacht habe. Wir müssen uns alle da, glaube ich, noch ziemlich stark dran gewöhnen. Betrifft halt, wie gesagt, aber vor allem die Geschichte, wenn du auf 7-Day-Click attribuierst. Wenn du auch nur auf 1-Day-Click-Daten schaust, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Dann guckst du dir nur kürzere Zeiträume an.
Aber das ist wahrscheinlich auch so, da, was du eben von dem Targeting bei Nutzergruppen angesprochen hast. Also, dass man da ja irgendwie dann auch von diesem Granularen so ein bisschen weggeht und dann jetzt hier eher nicht sagt, wir hatten eine gute Stunde oder wir hatten halt einen guten Tag, sondern dass man, wenn man eher sagt, ja, wir hatten eine ganz gute Woche.
Ja, genau, das kann man so machen. Aber das Problem ist, die Ergebnisse von dieser guten Woche könnten theoretisch von der letzten Woche ja stimmen und du kannst nicht genau sagen. Das ist so diese Schwierigkeit. Also du schiebst immer so eine leichte Welle vor dir her und du weißt nie genau, wann die bricht, sagen wir es mal so. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle noch so ein bisschen dran gewöhnen und ich erwarte aber auch dafür noch andere Lösungen. Vielleicht gibt es da ja auch smartere Lösungen da draußen, deswegen, falls jemand da eine super smarte Lösung kennt und da irgendwie krasse Modelle im Hintergrund hat und kennt, dann würde ich mich liebend darüber freuen, darüber zu sprechen.
Wie immer, meldet euch gerne, kommentiert das runter, immer, irgendwie schickt uns irgendwie eine Mail oder halt irgendwie ähnliches, wir teilen das dann auch gerne, weil, ja, das ist ja das Tolle, wie gesagt, dass ihr uns immer nach diesen Folgen immer Feedback schickt und, ja, dann wir diesen Content einfach dann auf den Plattformen halt verlängern können. Weißt du, wann das richtig witzig wird, was du alles erzählt hast? Wenn man mal so ein bisschen den Fokus weitert und irgendwie in die Zukunft dieses Jahres schaut und ich denke da so an Black Friday. Ich glaube, das wird richtig spannend, zumal wenn dann irgendwie dieses Update in der Breite ausgerollt worden ist. Das heißt eben halt, alles das, was du jetzt so als punktuelles Problem so ein bisschen beschrieben hast, wird dann ja zu einer größeren Herausforderung in der Breite. Und vor allem, da geht es dann ja auch richtig um Budgets und ja auch wirklich dann genau um ja fast schon minütliche Messungen, wo Budget erhöht wird, wo es runtergeschraubt wird, welche Kampagne pausiert wird. Also bei den Online-Marketing-Festspielen, die dann da stattfinden, glaube ich, wird das eine recht große Herausforderung.
Das ist wahr, ja. Online-Marketing-Festspiele finde ich geil. Ich glaube halt aber ehrlicherweise, dass bis dahin gibt es auch seitens jetzt Facebook und Co. einfach noch viel, viel bessere Möglichkeiten der Messbarkeit, als wir die heute kennen. Ich glaube jetzt ein paar Wochen und Monate wird es auf diesem etwas dünneren Datenniveau einfach sich einpendeln müssen, aber ich glaube bis Q4 gibt es andere Lösungen und gibt es noch weitere Lösungen und ja. Aber gerade Black Friday ist halt so eine Tatsache, wo ich dann so eine Tabelle mir aufbauen würde übrigens. Also wo ich dann wirklich in Echtzeit fast schon Ausgaben mit Einnahmen gegenüberstellen sollte. Das war aber auch letztes Jahr schon so. Es hat letztes Jahr schon extremst geholfen, so eine Art Intraday-Chart, sag ich mal, zu haben. Da kommt man sich echt manchmal vor wie so ein Daytrader an der Börse. das war letztes Jahr schon extrem hilfreich und wird dieses Jahr vermutlich halt noch hilfreicher sein, ja.
Ja, und The Wolf of Facebook Advertising, ja. Lass uns mal noch ein paar Results to go machen. Erstmal diese Tabelle aufbauen, weil das Erste, was wir aufschreiben können. Was sollte ich jetzt noch unbedingt tun?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, erstmal Ruhe bewahren ist glaube ich, ein ganz guter Hinweis, weil sich so wahnsinnig viel gar nicht verändert hat. So eine Tracking-Tabelle mit, ich nenne das oft Attribution 1.0 ein, aufbauen, wie du gerade gesagt hast, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann vielleicht bei sich selbst mal reinschauen und nochmal bei Aggregated Event Measurement im Events Manager nachschauen und überprüfen, wie die Daten da einlaufen und ob da alles funktioniert. Das ist sicherlich auch noch ein Tipp. Und ansonsten kann ich nur sagen, was ich letztes Mal auch gesagt habe, es macht Sinn, sich halt auf die Dinge zu fokussieren, auf die man sich fokussieren kann. Und das sind halt primär die Werbemittel und die Werbemittelgestaltung. Und ich sag mal so, wenn du halt schaffst, ein Werbemittel zu gestalten, was direkt eine Conversion bekommt, dann hast du auch kein Problem mit der Messbarkeit. Ist nicht so einfach, weiß ich auch, aber funktioniert auch nicht bei jedem Produkt, weiß ich auch. Und auch nicht bei jedem Warenkorb, ist mir auch bewusst. Aber trotzdem kann man sich das ja als Ziel setzen. Dann hast du diese ganzen Thematiken ja gar nicht. Das heißt, weiterhin einen extrem starken Fokus auf Werbemittel legen, die ganzen technischen Themen einmal durchprüfen, vielleicht auch in Google Analytics vorbeischauen, wie hoch der iOS 14.5 und höher Anteil ist, und dann hat man ein ganz gutes Gefühl für die Daten.
Dann formulieren wir doch mal die Subhead für diese Episode: Ruhe bewahren, Schock bekämpfen und denkt einmal mehr über euer Creative nach, denn das könnte durchaus hilfreich sein. Flo, ich sag danke für diesen ja spontanen Besuch und das Update, was draußen bei dem iOS 14, ja, wollte ich fast schon sagen, Schlamassel so los ist, aber so schlimm ist es ja dann doch gar nicht. War wieder schön mit dir zu reden. Ich freue mich auf das nächste Update in Richtung iOS 14 und Facebook Advertising, was da so passiert. Und sag vielen Dank und Grüße aus Hamburg. Ciao.
Tschö.
Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Ich freue mich immer, wenn ich mit Flo reden kann. Das, ja, da will man nämlich immer direkt die Ärmel direkt hochkrempeln und loslegen. Das ist einfach gelebte Praxis, was ihr hier immer abliefert. Nochmal vielen Dank, Flo, und auch an euch da draußen, dass ihr das hört, dass ihr uns fleißig Sterne dalasst bei iTunes. Damit bitte nicht auf. Und wir freuen uns natürlich auch über die ein oder andere nette Bewertung, die man da so findet. Noch mehr freue ich mich darauf, mit euch in den Austausch zu gehen. Also addet mich gerne auf LinkedIn, diskutiert mit mir über diese Folge heute. Dienstags haue ich immer so den Post dazu raus und ich bin mal gespannt, wie eure Erfahrungen so mit dem Thema iOS 14 sind. Ich habe noch einen Hinweis für euch in eigener Sache, für alle, die ja den Sommer nutzen wollen, um etwas zu lernen. Und zwar veranstalten wir vom 21. bis zum 25.06. die erste OMR Deep Dive Summer School. Wir haben da pro Tag zwei Sessions für euch vorbereitet. Die dauern jeweils eine Stunde, also wirklich so snackable Content. Das ist auch wirklich so gedacht. Ihr könnt entweder alle 10 auf einmal buchen oder ihr sucht euch einfach das raus, was euch da interessiert. Das Ganze soll so ein bisschen dazu dienen, euch im Sommer so auf neue Ideen zu bringen. Das heißt mal so ein bisschen frischen Wind in euer Marketing zu pusten, denn wir beschäftigen uns da mit Trendthemen, die ihr vielleicht noch gar nicht so auf der Pfanne habt. Es wird um Livestreaming gehen. Wir reden über LinkedIn, wir reden über TikTok, wir reden über spezielle B2C-Taktiken. Instagram wird ein Thema sein. Also wirklich ein bunter Strauß von Themen, schaut da einfach mal vorbei, holt euch ein bisschen Sommerinspiration für euer Marketing und vor allem, wenn ich mir das Line-up der Speaker und Speakerinnen angucke, ich würde mit jedem von denen in Urlaub fahren oder noch besser, ich setze mich einfach mit in die Summer School und tank da auch ein bisschen Inspiration für neue Themen. Die Summer School findet ihr unter omr.com/deepdive, da gibt es die Tickets, wie gesagt, entweder für die Einzelsessions oder ihr nehmt direkt das 10er-Paket und dann sehen wir uns wahrscheinlich im Juni bei der Summer School. Viel Spaß. Ich sag tschüss aus Hamburg, danke fürs Zuhören, bleibt gesund, bis nächste Woche, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.